Erzählungen. Der Luftfahrt-Podcast von Kurt Hoffmann und Michael Tschocklich.
Ja, heute melden wir uns wie angekündigt aus Doha. Wir stehen hier vor dem Hotel Sheraton, wo diese IATA-Jahrestagung stattfindet. Es hat etwas über 40 Grad. Kurt, ich glaube, wir sollten jetzt einmal kurz hineingehen ins Kühle.
Ja, bin ich vollkommen deiner Meinung. Warum ist das Meeting der IATA so wichtig? IATA, der Weltluftfahrtverband, ist hier mit über 100 Airline-Chefs vertreten, also viele Leute, mit denen wir plaudern können, uns informieren über den letzten Stand der Dinge. Und ich glaube, das wird sehr spannend werden.
Und es sind ja nicht nur die Airline-Chefs da, sondern es sind über 1000 Delegierte da, es sind über 100 Journalisten aus der ganzen Welt da, weil ja auch das Ganze zum ersten Mal seit längerem wieder offiziell im Juni stattfindet.
Genau, es gab letztes Jahr schon eine etwas abgespecktere Form des IATA AGMs aufgrund der Corona-Situation noch letztes Jahr in Boston. Da waren wir beide auch vertreten, da waren ungefähr 40 Airline-Chefs und somit können wir schon sagen, dieses Jahr geht es wieder hier richtig zur Sache und Themen gibt es ja genug.
Du bist das 18. Mal bei dieser sogenannten AGM, also Annual General Meeting, dabei. Ich bin zum 14. Mal dabei. Warum ist das ganz so wichtig? Vielleicht sollten wir das auch kurz aufklären. Wenn man bei einer Fluglinie, egal ob Lufthansa oder United oder Singapore Airlines oder Korean Airlines, um ein Gespräch, ein Interview mit dem Chef anfragt, bekommt man entweder kaum eine Antwort oder man wird vertröstet oder man bekommt einen Termin in weiter Ferne. Hier ist das völlig anders.
Ja, wir sind ja große Fans des direkten Weges und das bedeutet einfach, natürlich kennen uns jetzt schon einige Airline-Chefs persönlich, aber das bedeutet einfach, du gehst zu dem guten Mann hin oder zu der guten Frau und fragst ihn, wo wir schnell plaudern können über den letzten Stand der Dinge der Air France, der Finnair, der Ethiopian Airlines. Man taucht ein mit allen Delegierten gleichwertig, man ist auf allen Veranstaltungen dabei und dieser Erfahrungs- und Informationsaustausch ist nahezu unbezahlbar.
Das macht es auch auf kurzem Weg möglich, mit allen zu reden, allen jede Frage zu stellen, die man eigentlich hat. Und man wird in der Regel auch nie abgewiesen.
Ja, weil es sind eigentlich nur Leute hier, die die Branche verstehen oder über die Branche berichten oder die Branche vertreten. Also es sind eigentlich lauter Luftfahrtleute, Luftfahrtexperten. Und ich kann mich erinnern, bei manchen AGMs in der Spitzenzeit habe ich in 2 Tagen bis zu 20 Airline-CEOs interviewt.
Lass uns noch ein paar Worte zu Doha verlieren. Eigentlich sollte diese IATA-Jahrestagung ja in Shanghai stattfinden. Wegen der Corona-Situation in China war das aber nicht möglich und ist hierher nach Doha verlegt worden. Und viele haben sich natürlich gefragt, warum gerade Doha? Das ja durch die Fußball-WM und die Errichtung der Stadien und die Arbeitsbedingungen und auch die ganzen demokratischen oder eben nicht demokratischen Bedingungen doch im Gerede ist.
So ist es. Und der Chef der Qatar Airways, Akbar Al-Bakka, ist natürlich auch ein guter Mann der Dinge, der sich gerne in Szene setzt. Und er sieht natürlich auch Katar als sein wichtiges, sein Heimatland, auf das er natürlich besonders viel Wert legt. Er kann sich, seine Airline und den Staat, das Emirat Katar, viel besser natürlich noch einmal präsentieren. Wir alle sind aber froh, dass wir uns trotzdem wo treffen können. Und wir sind schon gespannt, was wir alles erfahren.
Doha ist übrigens erst seit 1971 unabhängig und ist seither eben von einem Emir geführt. Es ist ein autokratisches Regime, wo vieles nicht ganz so leicht möglich ist wie auch in anderen Ländern. Dass es Doha geworden ist, hat ja auch noch andere Gründe, nämlich man muss ja als IATA auch ein Land finden, das diese Veranstaltung überhaupt durchführen kann und will. Das fängt bei den Kosten an, die zum Teil übernommen werden müssen. Und hört auf bei den Locations, man braucht sehr viel Hotelkapazität, man braucht große Tagungsräume und man braucht auch viele Tagungsräume. Und das ist jetzt, wo bei uns und in Nordamerika ja die Ferien anlaufen, gar nicht mehr so leicht zu bekommen.
Ganz genau. Und hier kann sich eben Doha und sprich auch Katar noch einmal beweisen und in Szene setzen, dass sie es schaffen, auch in einer relativ kurzen Zeit so eine Veranstaltung als Ersatz zu übernehmen. Weil es waren ja doch, glaube ich, nur 3 Monate vorher, um das Ganze zu organisieren. Und ja, wahrscheinlich, und so wie es ausschaut, wird es auch diese Probe bestehen.
Einen Aufhänger hat man auch gefunden, nämlich 25 Jahre existiert jetzt Qatar Airways. Aber ganz klar ist, dass Katar die Gelegenheit nutzt, um auch sein Image in Sachen Fußball-WM aufzuputzen.
Ja, weil die kritischen Stimmen werden ja nicht verstummen und es wird vor allem je näher dieser große Event rückt, auch Thema bleiben.
Während wir hier durch die Hotelhalle gehen, zu den Tagungsräumen, zum Medienzentrum, könnten wir kurz sagen, was wir uns vorgenommen haben, thematisch von hier zu erläutern.
Ja, die Themen, die allgemein natürlich bekannt sind und die natürlich auch die Industrie brennen. Wir haben hier Probleme des hohen Treibstoffkosten. Ein weiterer Punkt ist natürlich die zum Teil wirtschaftliche Erholung, logischerweise der Fluglinien, die zum Teil schon wieder beeinträchtigt werden durch Personalengpässe. Eine weitere große Herausforderung für die Luftfahrt ist die Nachhaltigkeit. Fliegen muss grüner werden, das sind sich alle Delegierten hier bewusst. Ja, und auch der Krieg, Ukraine und Russland, wird dieses Thema hier zum Beispiel am nächsten Tag mit einer eigenen Session behandeln.
Und nicht zu vergessen, Corona kommt auch wieder auf und verunsichert hier viele, weil sie nicht wissen, ob der Sommer, der wirklich im Vergleich sensationell gebucht ist, dann tatsächlich auch das hält, was er verspricht.
Und wir sehen sie gerade in Europa, viele Reisende von euch sicher auch, haben mit vielen Verspätungen zu kämpfen, aufgrund auch von Personalmangel. Und du hast heute irgendeine Zahl erfahren, wie viele Flüge sind bis jetzt so verspätet gewesen in Europa?
Ja, heuer sollen 69% aller Flüge in irgendeiner Form eine Verspätung gehabt haben. Ja. Das ist ja eine gewaltige Zahl.
Ja, ist ein trauriger Rekord, muss man leider sagen. In einem Sommer, wo es für viele Airlines um wirklich viel Geld, um sich endlich wieder einigermaßen finanziell zu stabilisieren.
Wir wollen euch über dieses Thema aber mehr erzählen, wenn die Tagung dann zu Ende ist, weil dann haben wir auch schon einfach mehr Informationen und wie die Stimmung insgesamt zu dem ganzen Problem lautet.
Apropos, ja, weil wir schon des Öfteren bei dem IATA AGM waren und sind, wie bei all den anderen Reisen, die IATA Flug und Hotel zur Verfügung gestellt.
Das wollen wir hier im Sinne der Transparenz einfach einmal auch gesagt haben. Und dann habe ich noch eine kleine Klarstellung zum vergangenen Podcast zum Thema Nachhaltigkeit und Fliegen, Umwelt, Wahrheit und Mythos. Da sind wir aufmerksam gemacht worden, dass die Passage etwas unscharf war, wie ich gemeint habe. Seit 1998 sind die CO2-Emissionen in der Luftfahrt eigentlich nicht angestiegen. Danke für diesen Hinweis. Das stimmt so natürlich nicht. Natürlich sind die Emissionen gestiegen. Aber was stimmt, war, dass der Anteil an den Gesamt-CO2-Emissionen weltweit seit 1998 gleich hoch ist, was so viel bedeutet, wie dass Wachstum in der Luftfahrt und Wachstum CO2 in der Luftfahrt sich entkoppelt hat. Und ein zweiter Hinweis noch, darf ich auch sagen, Single European Sky, da haben wir relativ salopp gesagt, eigentlich tut sich da seit 20 Jahren nichts. Es tut sich doch ein bisschen was, wie wir inzwischen erfahren haben, nämlich es gibt einen Plan der EU bis 2035 diese Single European Sky einzuführen. Allerdings, ob das wirklich so gelingt, ist auch in der EU niemandem ganz klar. Soweit die Hinweise, jetzt geht es weiter.
Genau.
Jetzt haben wir die Hotelhalle durchquert, jetzt kommen wir in den Bereich, wo die Tagung eigentlich stattfindet.
Und hier ist es so wie bei einer Messe. Wir haben die Flugzeughersteller wie Boeing oder Airbus oder auch Medien und andere Zulieferer für die Luftfahrtindustrie oder wie auch die heimische Fluglinie Qatar Airways einen Business-Class-Sitzstand aufgebaut. Vertreten, man trifft sich hier nach den Tagungen, ja, und tut Netzwerken.
Dann sind noch hier die Ölfirmen, es sind hier die Triebwerksfirmen und wir nähern uns jetzt dem Eingang zu dem großen Plenarsaal, der ja locker 1000 Leute fasst.
Sozusagen das Epizentrum dieser Konferenz, wo sich alle Airline-Mitarbeiter, CEOs und Delegierte befinden und über den Stand der Dinge der Industrie diskutieren.
Und das inoffizielle Epizentrum findet sich in den vielen kleinen Tagungsräumen, die rundherum gemietet werden können und wo Airline-Chefs untereinander sprechen, wo Airline-Chefs mit Triebwerksunternehmen reden, mit Flugzeugherstellern reden und da wird einfach Geschäft gemacht.
Hier werden Flugzeugverträge abgeschlossen oder Leasingverträge, ein Thema, über das wir uns auch noch einmal kümmern werden. Bilaterale Beziehungen, Aufnahme von neuen Flugverbindungen. Also hier ist die ganze Welt der Luftfahrt an einem Ort vertreten und das macht es eben so spannend.
Dieses man trifft sich, nach Corona, muss man sagen, wieder. Ja. Das ist der Punkt, warum viele gerne hierher kommen.
Das ist einfach eine gute Veranstaltung, um sich persönlich wieder auszutauschen nach der langen Zeit, wo es nur über Zoom und Teams und diese Richtung gegangen ist. Und dadurch, glaube ich, ist dieses AGM eines der wichtigsten der letzten Jahre.
Dann schlage ich vor, Kurt, wir stürzen uns jetzt einfach auch ins Geschehen und melden uns, wenn die Tagung zu Ende geht, wieder mit den angesprochenen Themen. Wie schaut es mit den Verspätungen aus und wie geht es mit den Bemühungen, umweltfreundlicher zu werden?
Es ist jetzt Mittagszeit im heißen Doha und die IATA-Veranstaltung dieses Jahres, das AGM, geht demnächst zu Ende. Wir haben viele Airline-Chefs getroffen, Flugzeughersteller, viele Kollegen aus der ganzen Welt, guter Austausch. Und ich muss sagen, ich habe eine durchaus gute Stimmung empfunden. Michael, was ist denn so dein Eindruck hier aus dem heißen Katar?
Also ebenso heiß wie die Temperatur draußen war hier das Thema mit dem Schlagwort, sage ich, Verspätungen von Fluglinien und von Flügen und die Stornierung von vielen Flügen. Das hat eigentlich sich wie ein roter Faden durch alle Teilnehmer durchgezogen. Und es war eine Mischung aus, ja, mehr Culpa, es tut uns leid, dass wir sozusagen hier Flüge auch canceln müssen und dass auch wir unseren Anteil haben. Aber man hatte schon den Eindruck, dass natürlich die Flugsicherungen, die Flughäfen, die Bodenabfertigung schon auch ihr Fett abbekommen haben.
Es war sehr interessant, mit diversen Airline-Chefs zu sprechen. Und zum Beispiel hat der CEO der indischen Vistara erklärt, dass es nirgendwo auf der Welt gegenwärtig so schlimm ist mit Verspätungen wie in Europa. Sogar in Indien ist es besser. Zwar haben die Airlines wie in Kanada oder USA auch ihre Probleme mit Verspätungen, aber gegenwärtig ist leider Europa, was für uns Europäer und Österreicher mit kommenden Hochsaison natürlich wichtig ist, wenn man Urlaub fliegt, sind wir leider der Hotspot weltweit.
Hören wir uns doch dazu an, was der frühere AWA-Chef Alexis von Hunsbruch dazu sagt, der ja jetzt in Kanada bei WestJet arbeitet. Ich habe ihn gefragt, wie es denn mit den Verspätungen in den USA steht.
Das ist in Amerika genauso ein Thema. Also ich glaube, das ist ein globales Thema. Die Luftfahrt kommt in einer Geschwindigkeit zurück, die Nachfrage, wie das viele Menschen nicht für möglich gehalten hatten. Und jetzt sieht man, dass es eben doch zu großen Engpässen führt an ganz vielen Stellen. Ja. Also wenn ich jetzt mal auf uns schaue, wir haben natürlich Personalengpässe bei WestJet. Wir sind von 16.000 Mitarbeitern, sind wir auf 4.000 runtergegangen in der Krise. Und arbeiten uns jetzt hoch, sind jetzt bei etwa 10. Ja. Das ist so die Dynamik. Und kriegen damit 80-90% unseres Flugprogramms hin. Schwieriger ist es bei den Flughäfen und noch schwieriger ist es bei den staatlichen Organisationen, die die Sicherheitskontrollen und die Passkontrollen durchführen. Da ist es ziemlich schlimm. Die haben die größten Probleme und dazu kommt, dass insbesondere in Kanada die Grenzkontrollen auch noch weiterhin mit Corona-Checks quasi belastet werden. Das ist tatsächlich sehr, sehr schwierig zurzeit. Aber das ist alles schlimm und wir haben einen schwierigen Sommer vor uns. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch gut, weil die Nachfrage ist da. Und wir werden irgendwann auch über diesen Punkt hinwegkommen, dann wird sich das System auch wieder einschwingen.
Aber nicht diesen Sommer.
Dieser Sommer wird sicherlich sehr herausfordernd werden. Ja.
Nun, jetzt haben wir die Ausführungen von Alexis von Hunsbruch gehört, aus seiner Sicht für den nordamerikanischen Markt, für den kanadischen. Wir haben aber auch Arge Dünhaupt getroffen, den Sprecher der TUI, die ja doch über 100 Flugzeuge operieren. Und hier sein Kommentar dazu.
Es sind an vielen Stellen im Moment Kettenreaktionen, die einsetzen, weil Luftfahrt ein sehr filigranes System ist. Und der Luftraum in Europa ist wieder gut genutzt. Bodenkräfte sind natürlich im Moment nicht in ausreichender Zahl an den Flughäfen zur Verfügung. Plus Sicherheitspersonal ist auch sehr oft nicht ausreichend vorhanden und das summiert sich. Crew haben ja Crew-Dienstzeiten, die sie einhalten müssen. Und wenn die Verspätungen dann im Laufe des Tages aus dem Ruder laufen, dann sind die Flüge, die ganz am Ende des Tages kommen, die Betroffenen, die dann entweder gestrichen werden bei manchen Fluggesellschaften. Aber natürlich ist das nicht das, was man als Flugprodukt am Ende anbieten möchte.
Und gibt es eine Chance, dass das noch besser wird oder wird das einfach ein Sommer werden, der genauso abläuft, wie es sich jetzt abzeichnet?
Ich glaube, alle werden am Ende versuchen, das noch natürlich zu verbessern, wo immer es geht. Das heißt, hoffentlich noch mehr Personal an den Flughäfen zu haben, bei der Sicherheit an den Flughäfen auch noch mehr Personal zu haben, sodass wir schon mal gewisse Faktoren rausnehmen können. Und dann müssen wir halt schauen, was wir in der Crewplanung noch optimieren können, dass natürlich am Ende auch möglichst alle Maschinen dann noch irgendwie starten können.
Aber Passagiere sollten sich darauf einstellen, es kann Verspätungen und es wird Verspätungen geben.
Die Branche tut, glaube ich, das, was sie tun kann. Aber im Moment müssen wir alle schauen, dass wir mit den Gegebenheiten zurande kommen. Da ist einfach eine unglaubliche Nachfrage. Die liegt ja schon über 2019 mittlerweile. Und das müssen wir alle gemeinsam uns auch mal den ein oder anderen Verspäter oder so verzeihen können.
Also wenn man das etwas vereinfacht, kann man sagen, Verspätungen, Flugstornierungen sind in Wahrheit eine Art Kettenreaktion. Das fängt in der Früh an und endet im schlimmsten Fall am Abend mit einer Stornierung und dazwischen liegen ganz viele Ereignisse.
So ist es und leider viele dieser Ereignisse finden auf großen, wichtigen Flughäfen statt. Ein Beispiel. Pro Tag werden in einer normalen Zeit 200.000 Passagiere in Amsterdam abgefertigt. Nun möchte die niederländische Regierung das auf 70.000 reduzieren diesen Sommer, um eine gewisse Stabilität in der Abfertigung der Passagiere zu bringen. Das muss man sich einmal vorstellen. Einer der größten Flughäfen Europas muss massiv die Passagiere reduzieren.
Auf ein Drittel.
Auf ein Drittel, weil sie einfach es nicht mehr schaffen, Passagiere zeitgerecht abzufertigen.
Da trifft natürlich der Vorwurf der Fluglinien an die Flughäfen schon zu, die viel zu lange im Pandemie-Modus verharrt sind und einfach ihre Kapazitäten nicht hochgefahren haben. Die Hotspots in Europa sind da unter anderem Dublin, Amsterdam und Heathrow. IATA-Generaldirektor Willy Welch ortet da vor allem die Flughäfen als die mehr oder weniger Alleinschuldigen an den Verspätungen und er ärgert sich gewaltig darüber, dass ausgerechnet diese drei Flughäfen Gebührenerhöhungen planen.
Dublin, I would say probably 90%. Manchester Airport, which was one in the headlines a few months ago, 100%. Amsterdam, I'd say probably 90% the fault of the airport. Heathrow, 110% the fault of the airport. It is interesting. I think like three of the airports that have been in the headlines about disruption and chaos, Heathrow, Amsterdam, Dublin, are the three looking for the biggest increases. You know, and they can't even do the basics. You know, I think it is time for people to start challenging what these airports have been saying and you know what it is they're delivering. And it's just not good enough.
Ja, aber natürlich auch die Airlines haben ihre Challenges. Ich habe geredet mit Tim Clark von Emirates, der zurzeit rund 60 Airbus A380 wieder in Betrieb hat, von über 115 in der Richtung. Er kann aber nicht mehr A380 betreiben, weil es ihm an Piloten fehlt, und zwar, weil die immer noch im Retraining sind, also in der Auffrischung ihrer Lizenz für den A380. Wir haben auch gelernt hier, viele Trainingsprozesse, sei es auf Flughäfen oder bei Fluglinien, verzögern sich, weil es wieder zu wenig Leute gibt, die die ausbilden. Also, wie sagt man, ein Rattenschwanz.
Das stimmt. Gleichzeitig, glaube ich, müssen sich auch die Fluglinien den Vorwurf gefallen lassen, die Lage, wann sich die Situation nach Corona wieder verbessert, total unterschätzt zu haben. Da war ja immer die Rede davon, wir werden 2024, manche haben gesagt 2025, erst wieder auf das Niveau von 2019 kommen. Dann haben alle ihre Kapazitäten, nämlich Flugzeuge und auch Personal, um 20-30% reduziert. Und jetzt stehen sie mit der reduzierten Kapazität da und wissen nicht, wie sie einen Ansturm der Passagiere, der höher ist als 2019, bewältigen sollen.
Aber nach 2 Jahren Pandemie ist halt die Reiselust groß. Die Frage ist natürlich auch nach diesem Sommer, wie wird denn der kommende Winter, wie dann hier das Aufkommen sein wird weltweit. Aber das ist natürlich dann eine Geschichte, die werden wir später mal beleuchten.
Diesen Sommer jedenfalls wird es schlimm bleiben. Carsten Spohr, der Chef der Lufthansa-Gruppe, ist da überhaupt nicht optimistisch, dass sich da tatsächlich etwas verbessern kann.
Weil an den Flughäfen insbesondere sehr viel Personal fehlt und wir damit rechnen müssen, dass das bis zum Sommer auch nicht ausreichend vorhanden sein wird.
So sehr sich Lufthansa und alle anderen Airlines bemühen, aber Carsten Spohr hat uns aber auch erklärt, eines der kommenden Wochenenden werden wieder 10.000 Lufthansa-Passagiere betroffen sein von Flugstreichungen und Flugverspätungen.
Also zu wenig Personal, das ist eins. Reduzierte Kapazitäten bei den Fluglinien, das ist das zweite. Und letzteres hat ja auch der Chef von Qatar Airways, Akbar Al-Bakr, auf deine Frage geantwortet, was denn seine größte Herausforderung sei zurzeit.
The biggest challenge for me today is capacity. And then I don't have any other challenge.
Und jetzt kommt noch ein drittes Problem dazu, das sich zumindest auch langfristig auswirkt und wo im Hintergrund die Fluglinien wirklich kämpfen. Das sind die nicht eingehaltenen Versprechungen, wann denn neue Flugzeuge auch ausgeliefert werden können. Beispiel die neueste, größte Boeing-Maschine, die sogenannte 777X, wann die denn tatsächlich kommt. Mittlerweile ist die Auslieferung auf, wann kurz? 2025, glaube ich, verschoben,
also
oder?
Anscheinend bis zu 5 Jahre. Und es ist natürlich, das haut dir die Planung als Airline, es geht ja nicht nur um das neue Flugzeug, du musst deine Wartung vorbereiten, deine Crews trainieren, alles abstimmen. Und wenn es immer wieder zu Zeitverzögerung kommt, ist das wirklich nicht wirklich lustig.
Ja, aber Faktum ist, jetzt kommen diese Flugzeuge nicht und die kommen nicht nur bei Lufthansa nicht, die kommen auch zum Beispiel bei Emirates nicht, die kommen auch für amerikanische Fluglinien, die sie bestellt haben, nicht. Und jetzt heißt es, okay, jetzt habe ich das geplant, womit fliege ich aber jetzt?
So ist es. Und die neuen Flugzeuge sind auch umweltfreundlicher. Ne? Es geht ja auch darum, weniger Treibstoff zu brauchen. Und gerade in Zeiten eines hohen Treibstoffpreises ist es gut, wenn du moderne Flugzeuge haben kannst. Ist nicht nur gut für die Umwelt, sondern auch für deine hohen Treibstoffkosten.
Weil es die neuen aber nicht gibt in genügendem Masse, sind jetzt die Fluglinien auf der Suche nach Flugzeugen, die die noch nicht gelieferten neuen tatsächlich einmal ersetzen können und sind natürlich auf der Suche nach, Anführungszeichen, alten.
Da kommt man auf zum Teil Absurditäten. So muss die Lufthansa zu den 5 älteren oder alten A340-600 für nächsten Sommer 5 weitere, also sprich 10, wieder in Betrieb nehmen. Sie wird sich umschauen am freien Markt, Leasingmarkt, Boeing 777-300ER zu leasen, ein Flugzeug, das die Lufthansa selber eigentlich noch nie betrieben hat. Also sowas befindet sich bei der Swiss.
IR steht für?
Extended Range, also Langstrecke. Und wenn es wirklich dumm läuft, dann muss sich Carsten Spohr überlegen, ob auch die A380 wieder reaktiviert wird. So ein Flugzeug wieder zu reaktivieren, dauert ja mehrere Monate. Die sind ja alle gegroundet seit der Pandemie, also stehen am Boden.
Also nur einfach haben es die Fluglinien auch nicht, auch wenn wir sie jetzt nicht wirklich in Schutz nehmen wollen.
Nein, es bleibt spannend.
Ja Kurt, du hast ja die Nachhaltigkeit und die Wichtigkeit von saubererem Fliegen schon angesprochen. Das war ja das zweite Thema, das hier eigentlich sich wie ein roter Faden durch alles durchgezogen hat.
Das Thema Nachhaltigkeit, grüneres Fliegen, umweltschonendes Fliegen wird die Luftfahrtbranche, egal welche Krise es auch gibt, Pandemie, Kriege oder sonst irgendwas, dieses Thema bleibt das eines der wichtigsten und wird sie für die Zukunft noch lange beschäftigen.
Aber wie du so schön sagst immer, no money, no honey. Also wenn es Fluglinien gibt, die sich neue Flugzeuge nicht leisten können, dann wird sich diese Umstellung auf verbrauchsärmere auch verzögern. In einer der vielen Vorträge hier ist eine Grafik gezeigt worden, wie denn diese Klimaneutralität, die CO2-Neutralität 2050 tatsächlich erreicht werden kann. Und interessant dabei war, dass, wenn ich jetzt die Sustainable Aviation Fuels, also SAFs, und auch die E-Fuels, also die synthetischen Treibstoffe, zusammenzähle, dass die Branche mit 84% darauf setzt, dass die CO2-Neutralität mit anderen Treibstoffen erreichbar ist.
Mit dem allein wird es nicht getan sein, weil wir haben ja schon in einem unserer Podcasts mal erklärt, es muss ein gemeinsames geben. Also da gehört auch die Politik dazu. Das heißt, wir brauchen verbesserte Lufträume, also Luftraumüberwachung, was allein in Europa bis zu 10% Treibstoffeinsparungen bringen kann. Neue Technologien, sei es bei Flugzeugen, Triebwerken in der Richtung. Also es gibt noch viel zu tun, viel Raum nach oben.
Wir haben übrigens auch kurz mit dem Verkaufschef von Airbus sprechen können, Christian Scherer, und wir haben ihn gefragt, wie es denn mit der Produktion dieser neuen Flugzeuge so aussieht.
Das Phänomen, was wir sehen, ist, dass es im Grunde genommen die Nachfrage nach dieser neuen Generation von Flugzeugen wie 350 im Langstreckensegment, wie 330 Neo im Mittelstreckensegment und dann die 321, 320, enorm auswirkt im positiven Sinne. Das heißt, um diese Nachhaltigkeit zu beschleunigen, ist es den Airlines wichtig, so schnell wie möglich neue Flugzeuge zu beschaffen, die tatsächlich vor allen Dingen in den heutigen Spritpreisen den Verbrauch und dadurch die CO2-Emissionen zu drosseln. Die Nachfrage ist so groß, dass wir da nicht hinterherkommen. Ja, wir haben also eine Produktionsratensteigerung wie nie zuvor und sie genügt immer noch nicht. Das heißt, wir müssen auch in alternative Möglichkeiten wie Sustainable Aviation Fuel investieren.
Wie wirkt sich das Thema Nachhaltigkeit auf die Preise aus?
Preise sind etwas, was natürlich privat ist in unseren Verkaufsverhandlungen mit unseren Kunden. Ich darf aber mit etwas Stolz schon bestätigen, dass wir durch die ganze Covid-Krise und die Krise unserer Konkurrenten mit der Max und 787 es verbracht haben, unsere Preise stabil zu halten. Und ja, wenn Nachfrage halt größer ist als Angebot, kann man sich vorstellen, was mit Preisen passiert.
Also die Beschaffung neuer Flugzeuge ist abseits von der finanziellen Frage auch logistisch und zeitlich keine ganz einfache Sache. Noch ein Thema ist hier angesprochen worden. Die Fluglinien haben sich eigentlich durch die Bank, vor allem die europäischen Fluglinien, haben sich durch die Bank darüber beschwert, dass sie kein Level Playing Field in einer Branche vorfinden, die einfach global und weltweit agiert und weltweit in Konkurrenz steht. Und der Lufthansa-Chef hat da Kurt ja ein sehr attraktives und anschauliches Beispiel genannt.
Na, es ist natürlich so. Wenn ich als eine EU-Fluglinie, sage ich einmal, einem Emissionshandelssystem ausgeliefert bin, andere Airlines wie, sei es chinesische oder aus dem Mittleren Osten, dieses aber nicht tun, außer auf Strecken in der EU, dann hast du eigentlich einen Wettbewerbsnachteil. Würde nämlich zum Beispiel ein Passagier aus den USA mit der Lufthansa über Frankfurt nach Indien fliegen, zahlt er viel mehr an diesen Emissionsgebühren, als wenn er zum Beispiel über Dubai fliegen möchte, wo du dann auf einer Seite weniger dieser Gebühren hast.
Und noch ein anschauliches Beispiel hat er uns genannt, nämlich wenn man von beispielsweise Deutschland direkt nach Singapur fliegt, dann kostet dieser CO2-Aufschlag pro Passagier rund 200 Euro. Wenn also eine Familie nach Singapur fliegen würde, würden das 800 Euro sein. Fliegen die aber über Istanbul, dann zahlen sie nur Frankfurt-Istanbul diese Steuer. Die ist 20 Euro. Mhm. Und von Istanbul nach Singapur fliegen sie dieselbe Strecke steuerlos. Der Unterschied ist also 800 Euro Aufschlag für eine vierköpfige Familie von Frankfurt nach Singapur und 80 Euro Aufschlag, wenn sie von Frankfurt über Istanbul nach Singapur fliegen.
Und das, was natürlich nicht nur einen Lufthansa-Chef, auch anderen Airline-Chefs in Europa sauer aufstößt, ist klar. Und manche reden davon auch, dann könnten wir gleich die gesamte europäische Luftfahrt zusperren.
Ja, da war Spohr fast emotional. Untypisch emotional und auch pessimistisch, weil er gemeint hat, für ihn sei es ja egal, er ist jetzt 55. Aber wenn hier weiter so gehandelt wird, dann ist eigentlich nicht absehbar, ob die Luftfahrt in Europa tatsächlich eine Zukunft hat. Und Alexis von Hunsbruch hat da ja eine interessante Aussage dazu auch getätigt.
In Europa gibt es eine Phantomdiskussion darüber, ob man das Fliegen ersetzen könnte mit Zugfahren. Wenn man sich mal überlegt, dass gerade mal 4% des Kerosins ausgestoßen wird auf Strecken kürzer 500 Kilometer, also da, wo man ernsthaft einen Zug als Alternative hätte, ist eine völlige Phantomdiskussion. Die viel wichtigere Diskussion ist, wie können wir nachhaltige Treibstoffe einsetzen, die letztlich zu einer quasi Null-Netto-Emission führen. Diese Diskussion, die findet in Kanada genauso statt wie in Europa. Und das ist ja auch genau die richtige Diskussion, weil die Emissionen der Luftfahrt müssen runter. Aber der Weg dorthin führt nicht übers Nichtfliegen, sondern der Weg dorthin führt übers klimaneutral Fliegen. Ich glaube, in Europa gibt es eine Misswahrnehmung darüber, wie wichtig das Fliegen ist. Die Luftfahrt in Nordamerika und speziell in Kanada hat nochmal einen ganz anderen Stellenwert als in Europa. So als Beispiel, also eine Stadt wie Calgary mit 1,5 Millionen Einwohnern. Ohne Flugzeuge gäbe es die gar nicht. Calgary kannst du mit dem Flugzeug oder gar nicht erreichen. Das ist eine verkehrstechnische Insel.
Ist Klimaschutz und Fliegen CO2-neutral dennoch ein Thema?
Ja, ganz bestimmt. Klima ist ja ein globales Thema und kennt keine Landesgrenzen. Deswegen ist es in Kanada genauso wichtig wie in Europa. Nur die Diskussion geht in Kanada in eigentlich die richtigere Richtung.
Gibt es schon genug Produktionskapazität für SAF? Sind die da weiter als Europa?
Nein, das ist ein globales Problem. Es gibt viel zu wenig SAF. Also die Fluggesellschaften würden viel mehr SAF einsetzen und kaufen, wenn es mehr gäbe. Das ist die schlechte Nachricht. Die gute Nachricht ist, es sind jetzt wirklich, glaube ich, auch die allerletzten Treibstoffhersteller aufgewacht und bauen SAF-Kapazitäten auf. Das heißt, das ist jetzt ein vorübergehendes Problem. In einigen Jahren wird in Nordamerika genauso wie in Europa SAF in großen Mengen verfügbar sein. Da bin ich fest von überzeugt. Und dann wird das auch eine große Rolle spielen. Und da wird man sich so an die ersten SAF-Flüge erinnern, wie wir uns heute an Kitty Hawk erinnern.
Ja, und mit all diesen Herausforderungen sind sich die Airlines natürlich schon bewusst, dass sie sich dem Thema
noch grüner zu fliegen stellen müssen. Sie wollen es ja auch tun und sie werden es auch tun. Kostet Zeit, kostet Geld, aber es sollte auch in einem gewissen weltweiten fairen Wettbewerb bleiben, weil Luftfahrt ist ja ein globales Geschäft.
Und dazu braucht es die Unterstützung der Politik, die hier neuerlich einfach sehr deutlich eingefordert worden ist.
Ganz genau.
Wir haben ja auch angekündigt, und dabei bleiben wir, dass wir zum Thema nachhaltige Antriebe und neue Antriebe für Flugzeuge eine eigene Ausgabe von Erzählungen machen werden. Da werden wir uns dann mit dem elektrischen Antrieb, den Wasserstoffantrieb, aber auch mit den neuen Treibstoffen eingehender beschäftigen.
Da gibt es sehr viele spannende Punkte, vor allem auch zum dem elektrischen Fliegen auf Inlandsflügen, sei es auf den Azoren oder in Island, aber das werden wir euch dann genau noch erzählen.
Und gut, wir haben ja noch ein eigenes Thema auch vor, wo wir auch hier schon mit vielen darüber gesprochen haben, nämlich Female Leadership.
Ja, ein ganz wichtiger Punkt, und das war auch hier auf der Agenda ein wichtiges Thema. Die Luftfahrt braucht mehr Damen im Geschäft, und das geht nicht nur um die Pilotinnen oder Technikerinnen oder Flugbegleiter, es geht auch im Airline Management, sei es Vorstand, CEO oder wie auch immer. Noch immer gibt es zu wenige Damen in der zivilen Luftfahrt, was eigentlich sehr schade ist.
Dann sollten wir jetzt einfach zum Schluss und zum Resümee kommen dieser IATA-Jahrestagung. In Summe war das ein Get-Together, worüber sich alle gefreut haben, nämlich dass das nicht mehr virtuell, sondern wieder persönlich stattfinden kann. Und in Summe war das schon eine relative Einigkeit mit wir schaffen das, oder?
Ja, die Grundstimmung ist trotz aller Herausforderungen, Schwierigkeiten und Probleme dennoch positiv. Die Branche hier hat eigentlich durchaus positiv ausgestrahlt, gute Zeichen gesendet und man freut sich wieder mehr fliegen zu können, dass die Nachfrage stark ist, egal wie schwierig es manchmal ist. Also Fazit würde ich sagen, schön war es und sehr positiv für die Branche.
Ja, und auch IATA-Chef Willy Welch zieht eine positive Bilanz trotz so mancher Gegenwinde.
It was great. No, you know, record attendance, good atmosphere happening at a time when the industry is definitely seeing a strong recovery. And I think the headwinds we're facing, you know, significant, but in my view, these are challenges that we can overcome. They're challenges we've seen before, and I think the industry knows what to do to respond to them.
Sie werden es auch nur miteinander schaffen, über die jeweils anderen zu schimpfen und zu sagen, die schaffen es nicht, das wird nicht reichen. Aber ich glaube, das weiß die Branche auch.
Das weiß die Branche. Und hier, noch einmal kurz aufs AGM, ist ja das Spannende. Hier reden ja auch die erbittersten Konkurrenten untereinander, um auch Lösungen zu finden.
In diesem Sinn, Kurt, es war mir ein Vergnügen. Wir waren bei der AGM hier in Doha. Mhm. Jetzt geht es wieder hinaus in die Hitze der Wüste sozusagen und dann nach Hause.
So ist es. Es war mir ein Volksfest. Wir werden vom nächsten AGM dann nächstes Jahr aus Istanbul berichten. Eine spannende Stadt und ich freue mich schon drauf.
Und dann werden wir sehen, ob sich in der Branche tatsächlich etwas bewegt hat oder ob das Jahr verstrichen ist ohne große Veränderungen.
Wir werden uns auf jeden Fall weiter bewegen. Happy Landings!
Bis bald!
Das war Erzählungen. Wenn es euch gefallen hat, dann bewertet uns bitte mit 5 Sternen. So wird Erzählungen leichter gefunden. Wenn ihr Fragen habt, Anregungen, Themenvorschläge oder auch Kritik, dann freuen wir uns über ein Mail an erzählungen@gmail.com.